Schon gehört? Straßen NRW bietet dir vielfältige Karrierechancen und beste Zukunftsperspektiven. Wir suchen Bauingenieurinnen und Bauingenieure als Verstärkung für die Planung, den Bau und den Erhalt von Straßen, Radwegen und Brücken in Nordrhein-Westfalen. Entdecke jetzt deine Möglichkeiten. Alle Stellenangebote findest du auf straßen.nrw.de/karriere. Straßen NRW. Wir machen Straßen fürs Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute haben wir mal ein ganz besonderes Thema, nämlich Novel Food, also neuartige Lebensmittel. Und die liegen im Trend. Laut einem Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft aus dem Jahr 2022 setzen weit über die Hälfte der Befragten auf den verstärkten Konsum von pflanzlichen Alternativen für Fleisch und Fleischerzeugnisse. Rund ein Drittel betrachten künstlich im Labor hergestelltes Fleisch als Chance für eine ausreichende Lebensmittelversorgung. Vor allem für die 14- bis 29-Jährigen ist dies mit 45% eine geeignete Maßnahme. Moderne biotechnologische Methoden bieten hier große Chancen. Und über diese Chancen sprechen wir heute mit Laura Gertenbach. Sie ist CEO der Innocent Meat GmbH und klärt uns heute über Novel Food auf. Herzlich willkommen, Laura Gertenbach.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Ja, wir uns auch, genau. Ja, dann kommen wir erstmal auch zur Definition. Also was ist eigentlich Novel Food? Und es wäre toll, wenn du es einfach mal kurz erklären könntest, was hinter dem Begriff steckt.
Novel Foods sind Lebensmittel, die durch einen neuartigen Bioprozess oder Prozess hergestellt werden, den es so noch nicht gab. Ein Beispiel auch, zum Beispiel Quinoa muss auch die Novel Food Zulassung durchlaufen, weil es einfach so neuartig war, dass in Europa da erstmal viele Tests gemacht wurden. Und wenn wir jetzt in Richtung Insekten gehen, hat ja gerade auch die Zulassung bekommen, dass Insekten in Lebensmittel verwendet werden dürfen. Und so ist es auch mit kultiviertem Fleisch, muss auch die Novel Food Zulassung bekommen.
Du bist ja CEO und Mitgründerin des Unternehmens Innocent Meat. Was genau ist Innocent Meat und wie ist es überhaupt dazu gekommen?
Ja, Innocent Meat ist ein biotechnologischer Integrator, so nenne ich das. Also wir wollen in Zukunft eine Produktionslösung für die Fleischindustrie entwickeln, dass die Fleischindustrie eigenständig kultiviertes Fleisch herstellen kann, ohne dass sie dazu Wissen in dem Feld benötigen. Und wie ist es dazu gekommen? Ganz ehrlich, rein pragmatisch muss ich sagen. Also ich bin jetzt nicht so wie die Klimaaktivisten getrieben, ideologisch, sondern ich habe selber ein Fleischunternehmen und mein Problem, was ich immer hatte, ist A, Schlachten. Ich will die Tiere nicht 2 Stunden in der Gegend umherfahren bis zum Schlachthaus. Zweitens, Schlachten finde ich auch nicht so schön. Also ich selber habe auch einen Schlachtschein gemacht. Wenn man das mal macht, das macht was mit den Menschen. Und die andere Problematik ist auch, Mitarbeiter zu finden. Also immer, wenn ich mehr produzieren wollte, war der Mitarbeiter nicht da oder es gab zu wenig Tiere. Genau, und deswegen sind wir, sage ich mal, habe ich Innocent Meat gegründet, um erstmal meine eigenen Probleme zu lösen. Aber mir war selbst ziemlich schnell klar, dass nicht nur ich diese Probleme habe, sondern dass die Fleischindustrie das 1000-fach verstärkt hat.
Okay.
Kurze Nachfrage. Du hast ja gerade gesagt, ich bin gerade von der Gesellschafterversammlung gekommen. Wer steckt denn hinter Innocent Meat außer dir?
Ja, wir haben einen Venture-Fonds hier bei uns in Schwerin, Genius Capital Venture. Und die anderen, sage ich mal, ist disclosed.
Okay, gut. Aber ich habe irgendwie auf eurer Website gelesen, dass irgendwie eine Universität auch noch in irgendeiner Form mit da nicht drinsteckt, aber euch unterstützt oder so bei der Forschung.
Ja, das ist eine schöne Frage, weil genau, wir arbeiten mit der Universität Rostock zusammen, ganz speziell mit dem Department für Licht, Leben und Materie und dann auch nochmal mit der Fakultät für Agrar. Auf der einen Seite ist es uns hier gelungen, sag ich mal, Labore und Büroräume anzumieten, die voll ausgestattet sind. Und als Externer ist das nicht so selbstverständlich. Wir haben halt der Uni angeboten, Forschungsprojekte mit uns zu machen und gemeinsam Teilkomponenten zu entwickeln. Und das funktioniert sehr gut und ich bin sehr froh über die Zusammenarbeit.
Okay.
Gut. Ja, dann wollen wir mal so ein bisschen einsteigen, wie das genau funktioniert. Also Fleisch aus tierischen Stammzellen im Labor, wie darf man sich das genau vorstellen?
Ja, ich also aus dem Labor ist immer so, es hört sich immer nach Small Scale an, aber letztendlich ist es ja im Bioreaktor. Okay. Das finde ich, glaube ich, ist treffender. Mhm. Genau, vereinfacht ist es so, dass ich Gewebe von einem Tier nehme. Es spielt keine Rolle, welches Tier das ist. In unserem Fall Schwein und Rind haben wir erstmal gestartet. Man nimmt im Prinzip eine Gewebeprobe von dem Tier. Das ist eine Möglichkeit. Und in dieser Gewebeprobe sind ja sehr verschiedene Zellen drin. Ja, also muss ich eine Methode haben, um diese Gewebeprobe aufzureinigen, dass ich am Ende meine Zielstammzelle bekomme. Wir arbeiten mit adulten Stammzellen und diese adulte Stammzelle, wenn sie aufgereinigt ist, wird zusammen mit einem Zellträger und dem Zellfutter in den Bioreaktor gebracht und circa über 7 bis 11 Tage kultiviert. Aus dem einen Bioreaktor kommt Fett und aus dem anderen Muskel. Ja, dann gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit, die aus meiner Sicht viel effizienter und sinnvoller ist, darf ich aber in Europa nicht anwenden, weil es unter Gentechnik ist. Das sind die pluripotenten Stammzellen. Ich könnte zum Beispiel von einem Tier ein Haar entnehmen, dann die Zelle rückprogrammieren in eine Stammzelle, ja, und dann wieder diesen Prozess nehmen, sie kultivieren, sie vermehren und dann nachher in Muskel und Fett differenzieren. So müsste kein Tier sterben, weil wenn ich in Europa eine Biopsie übernehme, brauche ich erst eine Lizenz, weil es sonst als Tierquälerei geht.
Okay. Eine Biopsie macht man doch auch bei Menschen. Das ist ja dann auch keine Menschenquälerei.
Ja, das...
Okay, also kommen wir jetzt wahrscheinlich...
Die Logik, das hat mal irgendeiner entschieden und leider ist dann auch das Gesetz so gefallen. Von daher, also gibt es die zwei Möglichkeiten. Vielleicht ändert sich da noch was in Zukunft.
Ja, also auch da stehen wir uns wahrscheinlich wieder selber im Wege. Ist das ein europäisches Problem oder ist das ein deutsches Problem? Oder beides?
Ist beides.
Beides. Mhm. Okay, das ist wahrscheinlich ein Thema für einen extra Podcast.
Ja, wahrscheinlich.
Bürokratie und Genehmigungsverfahren in Deutschland. Ja, kann ich 10 Podcasts machen.
Da kann man lang drüber reden.
Ja, genau. Okay.
Ja, oder das Potenzial über Gentechnik, was ich sehr traurig finde, gerade im Lebensmittelbereich.
Kommen wir jetzt gar nicht drin. Ne?
Ja.
Ja, okay.
Ja, also wir können auch gerne mal noch kurz bei dem Thema bleiben. Genau. Also ja, es gibt ja, wie gesagt, Skepsis oder auch irgendwelche Kritik an Gentechnik. Also das ist ja klar, ne? Also wie gehst du denn damit um? Also wenn jetzt jemand irgendwie dich da vielleicht auch für kritisiert oder irgendwie vielleicht auch nicht die richtigen Informationen hat, also wie geht ihr da vor? Aufklärung oder was macht ihr?
Ja, ich war neulich Gastsprecher, wo sehr viele Landwirte vorhanden sind. Und ich sage auch ganz offen, wir benutzen ja Gentechnik, um die Nährmedien herzustellen. Also weil diese ganz bestimmten Stoffe, diese Wachstumsfaktoren, die wachsen ja nicht einfach so in der Luft, kommen so im Tierkörper vor. Und ich muss ja irgendwem sagen, diese zu produzieren, wenn ich den Tierkörper nicht nehmen möchte. Und wir tun das ja an Pflanzen. Wir nennen Pflanzen Ackerpflanzen gentechnisch, damit sie diese Stoffe produzieren. Der Vorteil dieser Technik oder unserer Plattform halt auch, dass ich nicht nur Wachstumsfaktoren produzieren könnte, ich könnte auch Casein, also Milchprotein produzieren, ja, oder Hühnereiweiß, ich sag mal so in Kartoffeln zum Beispiel. Das, ja, dann kam da auch die Diskussion aus, weil es dann auch viele Biolandwirte hatten dann auch ihre Angst geäußert und die Abhängigkeiten. Und dann habe ich denen auch gesagt, also wer von euch vermehrt denn Saatgut selber? Hat sich keiner gemeldet. Mhm. Ja? Mhm. Also die Abhängigkeiten bestehen schon. In der Landwirtschaft, es wird Saatgut eingekauft, dann wird daraus eine bestimmte Ackerfrucht gezüchtet und das geht dann auch an den Weltmarkt. Mhm. So ist das Geschäft sozusagen. Und bei Gentechnik ist es so, da fehlt viel Information. Da muss man auch sagen, dass die Branche es verpasst hat, zu informieren, aus meiner Sicht. Das muss nachgeholt werden, ganz klar. Und bei der Gentechnik ist es oft so, man hat ja auch schon Risiken, dass ich sag mal, keine Umweltverseuchung durch die Gentechnik kommt. Ja? Und deswegen hat man Technologien entwickelt, dass halt das Saatgut sich nicht vermehren kann weiter. Das ist eigentlich ein Schutz zum Beispiel, was ich als sehr sinnvoll ist. Und das wird oft als Kritikpunkt genommen. Ja, aber wenn man das nicht mehr vermehren kann, ja, aber die Landwirte vermehren sowieso kein Saatgut, es sei denn, sie haben Auftrag. Mhm. Ja, von den Agri-Trailern.
Also es ist schon richtig, ne? Man hört sehr, sehr wenig über diese Forschung, ja, die ihr da macht. Und wenn sie stattfindet, ja, dann hinter so ein bisschen, so hinter den Vorhängen, keiner kriegt es mit, wahrscheinlich, weil es negativ besetzt ist bei vielen noch. Ne?
Ja,
also deswegen muss da Aufklärung passieren. Ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber diese Aufklärung ist sehr schwierig. Ja. Durch die Besetzung des Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung, weil da die Türen immer sofort zugemacht werden. Also der Dialog ist sehr schwierig.
Gibt es denn für diese Forschung, die ihr da auch betreibt, Fördergelder von der Bundesregierung oder seid ihr da auf euch alleine gestellt und auf Investoren?
Weitgehend auf uns alleine. Also die Fördermittel sind sehr, sehr, sehr dünn. Es ist halt Luft nach oben. Ja. Ein gutes Förderinstrument ist KMU-Bioökonomie. Die sind sehr fix und sehr engagiert. Ich sage mal, bei anderen warten wir noch. Genau, das Ministerium für Landwirtschaft lässt sich sehr, sehr viel Zeit. Ich glaube, bis dahin haben wir vielleicht unser Projekt schon beendet.
Ja, Özdemir ist doch eigentlich ein innovativer Typ. Naja. Aber es ist auch ein Anachronismus in meinen Augen. Wir reden immer darüber, wir wollen weniger tierisches Fleisch essen, wollen den Tieren ein besseres Leben ermöglichen. Aber wir tun nichts, um Alternativen irgendwie zu finden.
Ja, da hat sich ja auch, sage ich mal, die Grünen ganz klar positioniert. Ich kann Ihnen sagen, ich war in der israelischen Botschaft eingeladen und es ging um alternative Proteine, natürlich auch um kultiviertes Fleisch. Und der Botschafter hat ganz heiß und stolz auf seine Startups geguckt und geredet. Und dann hatte das Landwirtschaftsministerium eine Rede. Da kam das nicht vor, da kam der Fokus vor Biolandwirtschaft.
Okay.
Ja, und Frau Kühners hat ja auch ganz klar gesagt schon, dass sie sich da nicht für positionieren wird.
Ja, muss man damit umgehen irgendwie, ne?
Dass also, Potenzial nicht genutzt wird. Ne?
Ja, aber die EU sieht das halt anders. Da sind ganz andere Fördermittel. Ne? Und ich denke, dass man auf diese Fördermittel schauen muss.
Genau, ja, okay, gut, dann können wir da ja mal so einen kleinen Haken dran machen im Podcast und gehen mal auf die technologischen Herausforderungen. Also was in Zukunft wird noch beschäftigen, was wird da noch kommen, was gilt es noch vielleicht aus dem Weg zu räumen?
Ich würde sagen, die technologischen Herausforderungen in Hinsicht von Steak, das ist eine der großen Hürden. Ja.
Was heißt das?
Ganz konkret ist, also ein Steak, das ist ja massives Gewebe, ja. Und wenn wir jetzt in den Tierkörper schauen, dann sind da Blutbahnen, die dieses Gewebe versorgen. Und das muss nachempfunden werden, wenn ich ein reines Steak haben will. Ich könnte das natürlich eine Vorstufe machen, indem ich ein Zellgerüst habe, sage ich mal, was aus Pflanzen ist und dann die Zellen darauf drucke durch 3D-Druck. Aber 3D-Druck muss dann natürlich auch wieder skaliert werden, sodass dort aber Tausende von Tonnen Steaks hergestellt werden können. So allein das andere ist eigentlich ziemlich geklärt aus meiner Sicht. Die Herausforderung ist da nur, die Infrastruktur zu bauen in Richtung Zellernährung und Hardware, weil es, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, nur 1% mit Cultured Meat abbilden will, den globalen Output, dann fehlt es einfach an Nährmedium und Hardware.
Bist du bereit, einen enormen Beitrag zur Energiewende zu leisten? Hast du Lust, den Weg von RWE in eine klimaneutrale Zukunft mitzugestalten? Bei RWE Technology bieten wir dir die Möglichkeit, dich mit deinen Qualifikationen in spannende internationale Großprojekte mit Fokus auf Technologien wie Batteriespeicher und Wasserstoff aktiv einzubringen. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann klick auf den Link zu unserer Website in der Beschreibung und werde Teil vom Team RWE.
Wenn wir heute über neue Dinge reden oder Innovationen reden, dann kommt ja immer sofort die Frage nach Nachhaltigkeit. Zahlt das irgendwie auf Klimaschutz ein? Wie sieht es denn da bei eurer Technologie aus?
Ja, wir haben einen Kreislauf im Prinzip, wo wir Sachen, Stoffe recyceln, und um dann auch weniger Wasser, Energie zu benutzen. Aber ich kann jetzt euch keine Zahl geben. Möchte ich auch noch nicht veröffentlichen. Aber ich glaube, dass man schon gucken muss, wo kommt die Energie her, die die Bioreaktoren benutzen? Das kann ich nicht beeinflussen. Ja, ich sag mal, unsere Kunden produzieren teilweise selber Energie, was gut ist. Also die sind da gut aufgestellt, aber letztendlich ist es wichtig, dass die Energie aus grünen Quellen kommt oder halt nicht aus Braunkohle. Und man muss dann auch gucken, im Vergleich zu der Landwirtschaft, welche Wertschöpfungsketten werden denn sozusagen abgeschnitten. Ja, und das fängt ganz vorne an bei der Genetik. Also oft ist es so, dass ja beim Mest, vor dem Mest dann noch Sachen passieren, bis hin nachher zum Futteranbau und das Messen selber. Das würde ja alles rausgeschnitten werden aus der Kette und das ist eine Energieeinsparung.
Ja, also ich finde es
also ich glaube, das Good Food Institute hat gesagt, circa von 80-90%. Aber wichtig ist, dass die Energie betrachtet wird, wo kommt die her. Mhm. Ja? Und dass man halt nicht mit fetalen Kälberserum arbeitet. Aber das, finde ich, regelt sich von selbst, weil das, so viel gibt es gar nicht, um, sage ich mal, 1% der globalen Produktion Cultured Meat zu ersetzen.
Ja. Naja, aber ich meine, wenn man so auf die Entwicklung guckt, wir sind irgendwie bei 8,4 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Nicht alle essen Fleisch, ja, okay. Aber uns wird doch gar nichts anderes übrig bleiben, als solche Technologien weiterzuentwickeln, um da Alternativen zu schaffen.
Ja, das sehe ich auch.
Um auch nicht mehr
so
Platz zu verbrauchen. Also, ich frage
genau
jetzt mal. Wie sieht denn der Markt aus, auch international? Und vielleicht wagst du ja eine Prognose und sagst uns, wann es Clean Meat im Supermarkt geben wird von euch.
Ja, sehr schwierige Antwort, da halte ich mich immer sehr zurück. Aber was interessant ist, sage ich mal, wenn wir jetzt auf den US-Markt gucken, da sind jetzt nicht nur eine Zulassung, sind schon weitere zugekommen. In Asien, China hat gerade auch verkündet, dass sie eine Pilotanlage bauen. Das ist ein sehr, sehr, sehr starkes Zeichen von, sag ich mal, von der Entwicklung letzten Jahr erstmal ihren Plan zu veröffentlichen, bis hin jetzt auf einmal Pilotanlage. Also da habe ich wirklich gestaunt, finde ich gut. Europa weiß ich wirklich nicht, kann ich nicht beurteilen, weil ein wichtigster Punkt ist ja die Novel Food Zulassung. Und da ist völlig unklar für die Unternehmen, was sie einreichen müssen an Daten. Ja, es gibt jetzt keine Liste wie in den USA oder in Singapur. Wir brauchen das, das, das und das. Mhm. Ja. Die Zulassung aus meiner Sicht, wie sie heute gestrickt ist, dauert sehr lange, weil jedes Mitgliedstaat dem Antrag stattgeben muss. Also stellt euch vor. Und ich könnte mir vorstellen, gerade die Länder, die natürlich sehr viel landwirtschaftliche Produktion haben, da denke ich eher an die osteuropäischen Staaten, denen wird es vielleicht etwas schwerer fallen.
Das glaube ich.
Ja, uns würde noch interessieren, was denn für Menschen bei Innocent Meat arbeiten und wo findest du die auf dem Markt?
Bei uns arbeiten, wir sind kein homogenes Team, wirklich heterogen. Wir haben Ingenieure, wir haben Stammzellspezialisten. Mein Mitgründer ist Molecular Farming Spezialist, also das bedeutet, er ernährt Pflanzen gentechnisch, damit die bestimmte Proteine herstellen. Patrick wollte ursprünglich zu Monsanto gehen, also von daher, das ist eigentlich so sein Steckenpferd. Dann haben wir eine Chemikerin, das ist die Königin der Chemie für mich. Also es ist unglaublich, du fragst sie nach irgendeinem Stoff und sie weiß, wie der reagiert, okay, mit wem und was. Ja genau, und dann meine Wenigkeit sozusagen, vom Background bin ich BWLerin und habe Informationstechnologie studiert, aber ja sehr viel Wissen aus der Landwirtschaft durch den elterlichen Betrieb und natürlich durch mein eigenes Geschäft in der Fleischvermarktung.
Okay.
Ja, spannend.
Ja, super.
Ja.
Ja, das ist ein wahnsinniges Feld. Also
absolut.
Da könnte man sicherlich noch lange drüber reden. Aber
ja, wie finde ich die Leute? Ich muss wirklich sagen, bei uns haben sich viele initiativ beworben.
Ah ja.
Ich glaube, dass man ein Gespür aufbauen muss. Also mich interessieren keine Abschlüsse, muss ich wirklich so sagen. Das ist für mich uninteressant. Mich interessiert immer, was für einen Drive die haben und vielleicht was für eine Erfahrung schon. Also natürlich kann ich jetzt von so einer jungen Absolventin nicht zwingend erwarten, dass sie 30 Jahre gearbeitet hat.
Klar,
das,
ja.
Das hat mich auch immer früher geärgert, wenn ich mich da mal...
Ja, wo soll man das auch herholen, genau, ne?
Ja. Möglichst ja, jung und 20 Jahre Berufserfahrung, genau.
Ja, und so eine irrwitzige Jobbeschreibung. Deswegen ist wirklich für mich wichtig der Drive, wie die Motivation ist und wie sie sich dort reinhängen. Alles andere kann man lernen.
Ja, das stimmt. Mhm. Ja, okay, cool. Vielleicht ist ja jemand auch da draußen interessiert, der ja zuhört. Ne? Man genau. weiß es ja nicht.
Ja, klar.
Also, ja, wir brauchen auch zum Beispiel Softwareentwickler für später.
Ah, ja.
Also, Ende des Jahres, ja. Oder Bioinformatik kann auch ein Ingenieur sein, der gut Softwareentwicklung macht, halt in die Richtung.
Ja, alles klar.
Hatten wir doch gerade gestern, ne? Zwei Jungs.
Ja, genau. Die hatten auch selbst gegründet.
Ja, ja.
Und waren Algorithmen-Spezialisten.
Kleine Softwarebude mit Algorithmen arbeiten. Die ist genau. auch total interessant. Ja,
ja.
Genau.
Ja, toll.
Ja, Laura,
herzlichen Dank.
Das war mal ein Einblick in eine für uns völlig fast unbekannte Branche, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich glaube, dass diese Branche mehr an Bedeutung gewinnen wird in den kommenden Jahren, hoffentlich in irgendeiner Form, weil wir brauchen solche Alternativen, denke ich. Ja.
Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ich wünsche euch mindestens mal, dass die Lobby der Fleischindustrie euch das Leben nicht zu schwer macht, weil es geht ja nicht um Ersetzen, sondern es geht ja um Ergänzen, wenn ich das richtig verstehe. Ne?
Nee, ganz und gar nicht machen. Ganz und gar nicht. Das sind ja unsere Kunden und die sehen das sehr, sehr positiv.
Okay,
also,
umso besser.
Wir sind im guten Austausch und das Feedback war also lieber das, weil das echtes Fleisch ist, als pflanzenbasiert. Damit tun sie sich manchmal ein bisschen schwer.
Ist schwer, klar. Ja. Kann man nachvollziehen.
Okay. Ja, wir bleiben da dran an der Thematik und genau.
Frage mal in ein, zwei Jahren nochmal nach, wie die Entwicklung so gelaufen ist. Ja? Prima, ganz herzlichen Dank.
Danke.
Ja, und wenn ihr noch mehr zu dem Thema haben wollt oder euch noch mehr Dinge interessieren, schaut in unsere Show Notes.
Das
ist ja auch schön. Show Notes. Dabei liegt gar kein Schnee heute und die Sonne scheint.
Snow White.
Da stehen noch ein paar interessante Links drin und da könnt ihr nochmal nachgucken.
Genau, ansonsten bei Themenwünschen oder auch Rückfragen, die werden wir dann gerne weiterleiten an podcast@vdi.de, kommentiert die Folge. Wir freuen uns.
Okay, und dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal und vielen Dank an Laura Gertenbach.
Perfekt, wiedersehen. Ciao. Ja,
tschüss. Technik aufs Ohr.